Voice Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks am Donnerstag, dem 21. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Guten Tag, dzień dobry. Die ersten F-35 Kampfjets sollen in den kommenden Stunden auf dem Luftwaffenstützpunkt Wask eintreffen. Die offizielle Begrüßung der Maschinen ist für Mitte Juni geplant. Mehr dazu gleich in den Nachrichten. Auch die Sicherheitspolitik und die Beziehungen zu den USA bleiben in Polen ein beherrschendes Thema. Nach der Aussetzung der Verlegung von 4.000 amerikanischen Soldaten nach Polen ringen Regierung und Opposition weiter um die politische Deutungshoheit. Ein General mahnt indes, Polen müsse aufhören, sich Illusionen über Amerika hinzugeben. Die Einzelheiten und Reaktionen aus den Medien hören Sie später in unserer Presseschau. Außerdem sprechen wir heute mit der Schriftstellerin und Kulturmanagerin Dorota Danielewicz. Seit mehr als 40 Jahren lebt sie in Berlin. Als 16-Jährige kam sie mit ihren Eltern nach West-Berlin. Wie hat sie die Stadt damals erlebt? Und wie blickt sie heute auf die deutsche Hauptstadt? Dazu später mehr in der Sendung. Jetzt aber zuerst die Nachrichten. Im Studio ist Joachim Czeczerski.
Die ersten F-35 Kampfjets sollen in den kommenden Stunden auf dem Luftwaffenstützpunkt Wask eintreffen. Die offizielle Begrüßung der Flugzeuge ist für Mitte Juni geplant. Polen hatte 2020 insgesamt 32 F-35 des US-Konzerns Lockheed Martin bestellt, im Wert von 4,6 Milliarden Dollar. Die Jets tragen in Polen den Namen Husarz. Bis 2029 sollen alle Maschinen ausgeliefert werden, allein in diesem Jahr sollen 14 Stück nach Polen kommen. Die F-35 gelten inzwischen als eines der wichtigsten Kampfflugzeuge innerhalb der NATO. Neben den USA sitzen in Europa, unter anderem Großbritannien, Deutschland, Norwegen, Italien, die Niederlande, Belgien, Dänemark, Finnland und Tschechien auf das Modell. Wir fordern die Freilassung aller polnischen Staatsbürger, erklärte am Donnerstag der polnische Außenminister Radosław Sikorski. Diesbezüglich werde er den Geschäftsträger Israels in Warschau ins Außenministerium einbestellen, teilte er mit. Berichten zufolge werden derzeit Aktivisten der Global Sumut Flotilla von israelischen Behörden misshandelt. In einem am Mittwoch vom israelischen Minister für nationale Sicherheit Itmar Ben-Gvir veröffentlichten Video ist zu sehen, wie er sich über die festgenommenen Aktivisten lustig macht. Gezeigt werden unter anderem mehrere Dutzend auf dem Boden kniende Aktivisten, während der Minister eine israelische Flagge schwenkt und auf Hebräisch ruft: Willkommen. Die Aktivisten sind in der vergangenen Woche vom türkischen Hafen Marmaris in Richtung der Küste des Gazastreifens mit humanitärer Hilfe aufgebrochen. Nach ihren Angaben haben israelische Streitkräfte in den vergangenen Tagen 50 Schiffe des Konvois mit fast 430 Personen abgefangen. Der republikanische US-Kongressabgeordnete Don Bacon hat die geplante Verringerung der amerikanischen Militärpräsenz in Europa scharf kritisiert. Eine Reduzierung der Zahl der US-Brigaden von 4 auf 3 sei zum jetzigen Zeitpunkt ein Fehler, sagte Bacon der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Der frühere General der US-Luftwaffe kritisierte bereits zuvor die Entscheidung des Pentagon, die geplante Rotation einer Panzerbrigade nach Polen auszusetzen. Er bezeichnete den Schritt als Ohrfeige für Polen und als Schande für die USA. Nach Angaben Bacons deutet derzeit alles darauf hin, dass die ursprünglich für Polen vorgesehene Brigade in den USA verbleiben werde. Damit würde die Zahl der US-Kampfbrigaden in Europa dauerhaft auf 3 sinken, auf das Niveau vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das Pentagon hatte am Dienstag erklärt, die Truppenrotation nach Polen sei lediglich verschoben und nicht abgesagt worden. Gleichzeitig bestätigte das Verteidigungsministerium jedoch Pläne, die Zahl der US-Brigaden in Europa von 4 auf 3 zu reduzieren. In Polen ist ein politischer Streit über die Klimapolitik der Europäischen Union eskaliert. Der Senat in Warschau hat einen Vorschlag von Präsident Karol Nawrocki für ein landesweites Referendum zur EU-Klimapolitik abgelehnt. Nawrocki wollte die Bevölkerung darüber abstimmen lassen, ob sie die europäische Klimapolitik unterstützt, die aus Sicht seiner konservativen Unterstützer zu höheren Energiepreisen und steigenden Lebenshaltungskosten führt. Der Präsident und die oppositionelle PiS-Partei stellen sich damit offen gegen den europäischen Green Deal und das Klimapaket Fit for 55. Die Regierung wirft dem Präsidenten dagegen Populismus vor. Begleitet wurde die Debatte von Protesten in Warschau. Mitglieder der Gewerkschaft Solidarność demonstrierten gegen die Regierung und forderten ebenfalls ein Referendum über die europäische Klimapolitik. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk.
Danke, Joachim. Die Debatte über die Beziehungen Polens zu den Vereinigten Staaten sorgt weiterhin für politische Spannungen in Polen. Regierung und Opposition werfen sich gegenseitig Fehler im Umgang mit Washington vor. Wie die polnische Presse die Lage kommentiert, darüber spricht jetzt Adam Denisow in der Presseschau.
Das Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna bringt heute ein Interview mit Außenminister Radosław Sikorski, in dem der Politiker Stellung zur Debatte über die Stationierung von US-Truppen in Polen nimmt, auf den Vorbehalt, Polen sei doch ein Modellbündnispartner, es gebe einen Präsidenten aus der Maga-Familie, man gebe enorme Summen für Rüstung aus und übe nur zurückhaltend Kritik an den USA und dennoch sei die Verlegung der 4000 Soldaten gestoppt worden, gibt Sikorski zu, über die konkrete Truppenstationierung entschieden der Verteidigungsminister und seine Stellvertreter. Präsident Karol Nawrocki, so Sikorski, habe allerdings schon bei seinem ersten offiziellen Besuch in Washington verkündet, er habe Donald Trump überzeugt, was dieser später bestätigt habe, dass die amerikanische Präsenz in Polen nicht verringert, sondern womöglich sogar verstärkt werde. Nawrockis Umfeld, so der Minister weiter, habe sich geradezu gerühmt, wie sehr es der polnischen Regierung habe schaden können. Das, so Sikorski, sei eine eigentümliche Version von Patriotismus, deren Folgen wir vielleicht gerade jetzt zu spüren bekommen. Manche triumphalen Ankündigungen, man werde eine Verlegung von Soldaten aus Deutschland nach Polen erreichen, hätten sich als übertrieben erwiesen. Die vielbeschworene politische Freundschaft zwischen Nawrocki und Trump, lesen wir weiter, sei eine wertvolle Sache. Man wünsche sich nur, dass sie eine praktische und positive Übersetzung in die polnischen Interessen finde. Die wichtigste Aufgabe des Präsidenten bestehe heute darin, jenes Versprechen einzulösen, das er bei seinem ersten Washington-Besuch erhalten habe. Zur Frage, ob Artikel 5 angesichts der amerikanischen Attacken gegen Verbündete überhaupt noch einen realen Wert habe, meint Sikorski, über Polen habe Trump nichts Unangenehmes gesagt, man gelte weiterhin als Modell-Bündnispartner. Eine diametral entgegengesetzte Lesart der Lage liefert das oppositionsnahe Portal Polityce.pl, das den Premier persönlich für die Abkühlung auf der Linie Warschau-Washington verantwortlich macht und die These mit einem Interview von Ex-Außenminister Professor Jacek Czaputowicz belegt. Czaputowicz, der sich bisher mit Kritik am Kabinett Tusk zurückgehalten habe, habe im Sender Polsat erklärt, für die Annullierung der Brigadenverlegung trage in hohem Maße die Regierung Tusk die Verantwortung. Es handele sich um die Antwort der Vereinigten Staaten auf eine derart konfrontative USA-unfreundliche Politik Polens. Geht es nach Polityce.pl, hätte man die potenzielle amerikanische Präsenz auf ukrainischem Boden nicht diskreditieren dürfen. Man hätte positiver auf die Einladung in den vom US-Präsidenten gewünschten Friedensrat reagieren können. Man hätte eine mögliche Verlegung von Patriot-Batterien zur Verteidigung eines arabischen Staates nicht ausschließen sollen. Und man hätte nicht sagen müssen, man werde den Deutschen keine US-Soldaten abjagen, denn das seien keine Fische zum Abfischen. Und Minister Sikorski hätte nicht Israel, den engsten Verbündeten der USA, attackieren dürfen. Das Nationale Sicherheitsbüro BBN unter Bartosz Grodecki habe die Lage zwar zu beruhigen versucht und auf die fehlende klare Vorlage zur Änderung des Stationierungsabkommens von 2020 sowie auf ausbleibende Standortvorschläge des Verteidigungsministeriums verwiesen. Für Polityce.pl bleibt die Schuldfrage gleichwohl eindeutig beim Regierungschef. Trump holle den Sicherheitsschirm über Polen nicht ein, sondern verkleinere ihn, wie angekündigt. Das dürfe niemanden überraschen, sagt Indes-General Leon Komornicki, der frühere stellvertretende Chef des Generalstabs, im Interview mit der konservativ-liberalen Rzeczpospolita. Polens höchste Repräsentanten, Präsident wie Premier, so der Militär, sollten sich mit der von Trump im Dezember 2025 unterzeichneten nationalen Sicherheitsstrategie vertraut machen, die auch für die nächste Administration bindend sein werde. In dieser Strategie, erinnert Komornicki, hätten die USA festgehalten, die Zeiten, in denen sie wie Atlas die gesamte Weltordnung getragen hätten, seien vorbei. Washington sehe sich künftig in der Rolle des Moderators und Mediators und strebe eine strategische Stabilisierung im Verhältnis zwischen Russland und den USA an, mit dem Ziel einer Deeskalation zwischen Russland und der NATO. Polen, das beim Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt NATO-Spitzenreiter sei, müsse angesichts seiner geografischen Lage größere Sensibilität zeigen und seine Strategie an den politischen Zielen der Amerikaner ausrichten, statt einen Kurs zu fahren, der mit der US-Politik kollidiere. Für die polnische Anspruchshaltung hat der General wenig Verständnis. Es sei an der Zeit, sich von jener Erzählung zu lösen, dass uns alles zusteht, dass wir alle herbeieilen müssten, weil wir am meisten Geld ausgeben. Wenn Polen für 50 Milliarden Dollar US-Militärtechnik kaufe, sei das für die Amerikaner ein ganz normales Geschäft. Daraus würden sich keinerlei Verpflichtungen ergeben. Polen solle etwas mehr tun, als nur zu kaufen und einen Technologietransfer in die eigene Rüstungsindustrie einfordern, um strategische Souveränität zu gewinnen. Den Wert einer Armee bemesse man nicht an ihren Fähigkeiten zu Kriegsbeginn, sondern daran, was nach Wochen und Monaten eines zermürbenden Krieges noch übrig sei. Vieles an eigenen Produktionskapazitäten erschöpften sich die Bestände rasch, wie im Falle der Ukraine. Auch innenpolitisch teilt der General nach allen Seiten aus, es sei ein Zeichen mangelnder Ernsthaftigkeit des polnischen Staates, dass man bis heute keinen Botschafter in Washington habe, infolge des Streits zwischen Regierung und Präsident um den Posten. Sollen uns die Amerikaner etwa von Amts wegen lieben, fragt Komornicki. Tusks Kritik an Trump sei ein Fehler gewesen und auf die ausgesetzte Truppenrotation habe man erneut nicht mit einem konsolidierten Bemühen reagiert, sondern mit einer weiteren Etappe des polnisch-polnischen Krieges. Zugleich rügt er, dass Polen weiterhin keine in Kraft gesetzte Sicherheitsstrategie habe. Die von der Regierung Mitte 2025 angenommene sei weder von Andrzej Duda noch von Nawrocki bestätigt worden. Sein Fazit: Europa müsse sich europäisieren und mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen. Auf Illusionen aber baue man keine Sicherheit. Man muss Illusionen, Hoffnungen und Träume töten, denn sie demotivieren, so der General in der Rzeczpospolita und so weiter auch die Presseschau.
Die Presseschau und weitere Nachrichten aus Polen finden Sie derzeit auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Sie finden uns auch auf Facebook und auf der Plattform X. Schreiben Sie uns gerne, welche Themen Sie besonders interessieren. Unsere E-Mail-Adresse lautet deutsche.redaktion@polskieradio.pl. Berlin bezeichnet Dorota Danielewicz heute als ihre Heimatstadt. Seit über 40 Jahren ist sie mit der deutschen Hauptstadt verbunden. In ihrem Buch Auf der Suche nach der Seele Berlins beschäftigt sie sich mit Geschichte und Identität der Metropole. Außerdem wirkte sie an dem Audioguide Berlinski Tour mit, der polnische Spuren in Berlin sichtbar macht. Dabei war ihre erste Begegnung mit der Stadt alles andere als einfach. Als Jugendliche kam sie mit ihren Eltern nach West-Berlin und fühlte sich zunächst fremd und verloren. Über diese Erfahrungen und über das heutige Berlin sprach mit ihr Kuba Kukla.
Am 3. Juli 1981, morgens früh, sind wir von Posen am Bahnhof so angekommen. Auch über Berlin-Friedrichstraße Friedrichstraße war schrecklich. Damals standen Soldaten mit Kalaschnikows überall oben auf irgendwelchen Gerüsten. Der Zug wurde abgesucht von oben, von unten. Es war wirklich gespenstisch. Dann diese Durchfahrt durch dieses Sperrgebiet zwischen den Mauern. Also die Mauer, es gab keine einzelne Mauer. Es waren zwei Mauer und ein Sperrgebiet dazwischen. Das war wirklich ein Erlebnis. Das war ziemlich furchterregend. Und dann Bahnhof Zoo sozusagen, diese legendäre Westen, West-Berlin. Und Bahnhof Zoo war ziemlich heruntergekommen, weil es nämlich auch alle Bahnhöfe in West-Berlin gehörten der DDR. Ja, die wurden nie den Westdeutschen oder den Westberliner übergeben. Und die hat man einfach nicht renoviert, jahrelang. Man hat sie einfach so verkommen lassen. Und dann sind wir ausgestiegen und ich dachte, ja was, das ist jetzt der Westen, also der Posener Bahnhof sieht besser aus. Aber draußen hat man schon gemerkt, wunderbare Geschäfte, Cafés natürlich waren noch alle zu, aber ich kann mich noch an die vielen Schuhe, Schuhgeschäfte, es gab in Polen 81 keine Schuhe und da gab es Schuhe im Übermaß. Es hat mich richtig schwindlig gemacht.
Was war das für ein Unterschied? Polen, Volksrepublik Polen im Jahr 1981 und die Bundesrepublik Deutschland oder konkret West-Berlin im Jahr 1981?
81 für mich als ein junges Mädchen, das war noch eine Zeit der Hoffnung. Mein Vater wusste, weil er von der polnischen Stasi sozusagen, von den Sicherheitsdiensten inviligiert wurde und es wurde ihm gesagt, dass Kriegsrecht ausbrechen wird bald und dass er womöglich interniert wird. Das war auch einer der Gründe, warum er ausreiste. Das wusste ich aber nicht. Für mich, also was ist man da schon mit 16 an der Grenze zu 17, also politisch nicht so weitsichtig. Es war einfach die Zeit der Freiheit, die Zeit der Hoffnung, die Zeit von Solidarność. Natürlich gab es viele Demonstrationen und es war nicht sicher, ja, aber ich hatte die Hoffnung, dass Polen jetzt eine Zeit von großartigen Reformen, tiefgreifenden Reformen durchlebt und dass wir großartige Zukunft haben werden, auch wenn wir nichts hatten, auch wenn wir in den Geschäften nur Essig und ich weiß nicht, was da war, ich kann mich nur an diesen Essig und Senf oder so erinnern, aber irgendwie hat man überlebt. Also es war, für mich waren materielle Sachen, muss ich sagen, nie so wichtig. Also solange es Brot gab und Marmelade und irgendetwas, das war schon okay. Ich weiß nicht, mein Charakter ist so, dass ich eher so auf das Geistige ausgerichtet bin, vielleicht mehr als auf das Materielle. Das macht natürlich einen riesen Eindruck, wenn man dann im Westen angekommen ist, diese vielen Schuhe oder dieses viele Essen in den Geschäften. Aber zum Beispiel viele Sachen haben mir nicht geschmeckt. Die haben einfach nicht geschmeckt. Also es macht ja 50 Joghurtsorten im Regal. Wunderbar, aber die haben nicht geschmeckt. Die waren irgendwie künstlich. Aber auf jeden Fall war es eine sehr bunte Welt. Ja, Freiheit. Also hier könnten wir auch ein langes Gespräch über Freiheit, was Freiheit bedeutet. Auf jeden Fall, Polen war für mich nicht unfrei in dem Moment, in diesem Sommer 81. Und diese Mauer rund um Berlin, war das die Freiheit, in einer ummauerten Stadt zu leben? Also nein. Es war ein besonderer Ort. Wir sind nicht in München gelandet. Wir sind nicht in Stuttgart gelandet. Wir waren in West-Berlin, einer Stadt hinter Mauern. Und drumherum die DDR, auch ein sehr unfreies Land. Ja. Und in Polen kochte es gerade. In Polen passierte was. In Polen gab es diesen Moment der Hoffnung.
Den Mauerfall haben Sie auch in Berlin erlebt. Glauben Sie, dass seitdem die Stadt und das Land die Teilung schon überwunden hat?
Ich glaube nicht. Das zeigen auch die Wahlergebnisse. Es ist wirklich so, dass in den, sagen wir immer noch, neuen Bundesländern jetzt gerade zum Beispiel die AfD auf dem Vormarsch ist, dass es so eine Art wie Ostalgiephänomen gibt, also Sehnsucht nach der DDR, dass sehr viele, ich weiß nicht, ob die älteren Leute das vergessen haben, aber dass die Jungen das einfach nicht mehr wissen, wie unangenehm es war, in einem Überwachungsstaat zu leben. Wie schrecklich es war, als man nicht ausreisen durfte. Wir hatten in Polen es viel leichter. Wir konnten ja ins Ausland. Man musste sich ein bisschen bemühen, ja, aber es ging. Die DDR-Deutschen, nur die privilegierten Familien, die hatten diese Möglichkeit. Ein normaler DDR-Deutscher war auf sein kleines Land und vielleicht noch Tschechien oder Polen, Tschechoslowakei damals oder Ungarn, ja, oder Bulgarien, wenn er Glück hatte, angewiesen, aber nicht den Westen. Und diese Teilung, das ist eigentlich erschreckend, wie viele Jahrzehnte der Teilung da immer noch heute nachwirken. Und ich glaube, dass in den 90er Jahren sehr vieles falsch gelaufen ist, nämlich, dass man das tatsächlich, das positive DDR-Erbe, das es ja auch gab, einfach von der westlichen Seite ignorierte. Auch die Medien, auch ja bestimmte Betriebe, die von einem Tag auf den anderen geschlossen wurden oder von Westbetrieben übernommen wurden. Gute Konzepte. Manche haben sich auch nicht getragen. Es kam einfach so massivst der kapitalistische Gedanke und der neoliberale Gedanke kamen massivst in die alte DDR. Die brachen da mehr oder weniger herein und die Menschen waren nicht vorbereitet drauf. Sie der Traum von Freiheit sieht anders aus als die, das, was kommt.
Die Wirklichkeit.
Ja, und die Freiheit ist auch nicht für alle da. Und nicht jeder braucht sie, glaube ich.
Sie haben die Ostalgie erwähnt. Glauben Sie, dass es sich dabei um die Sehnsucht nach der DDR handelt oder vielleicht um eine Sehnsucht nach einer ruhigeren Welt, nach einer Welt, die nicht aus den Rahmen fällt?
Auf jeden Fall nach einer Welt, die nicht aus dem Rahmen fällt. Das ist ein sehr guter Gedanke, finde ich, ja. Und ich glaube, dass auch nicht jeder für Kapitalismus gemacht ist. Also es gibt wirklich Menschen, sehr viele Menschen, die ganz normal angestellt irgendwo arbeiten möchten, die Sicherheit für sich selbst, für ihre Familie haben möchten. Und nicht jeder ist jetzt der Businesslöwe, der weiß ich, was aufbauen kann.
Ist auch gut so.
Es ist auch gut so, genau. Ich glaube, dass die Bevölkerung der DDR sich irgendwie übergangen fühlt. Es ist aber für mich schwer zu sagen, ob inwieweit es auch gemacht wird von bestimmten Kräften, inwieweit jemand, der es gerne möchte, dass Deutschland geteilt bleibt, dahinter steckt, weil heutzutage über Social Media kann man eben sehr leicht Menschen teilen. Wir haben dieses Problem überall. Und ich sehe das auch, dass es teilweise gemacht wird und dass Leute darauf einfach rauffallen und vergessen, in welchem System sie wirklich gelebt haben. Ich selbst habe sehr positive Erfahrungen mit den ehemaligen DDR-Bundesländern. Ich habe sehr viele enge Freunde zum Beispiel. Ich habe eine Kur gemacht in der Nähe von Magdeburg. Ich fahre gerne nach Dresden oder Leipzig oder Hiddensee oder die Ostsee. Es ist schon anders als im Westen. Es gibt zum Beispiel nicht die großen Erbschaften. Das muss man sich auch jetzt noch vergegenwärtigen. Also es gibt einige Leute, die auch in der ehemaligen DDR Businesskarrieren gestartet haben und Großes aufgebaut haben, finanziell jetzt, also wenn man jetzt vom materiellen Punkt aus sieht. Aber es gibt wirklich eine Welle von sehr großen Erbschaften jetzt in Westdeutschland. Ja, also diese Wirtschaftswunderjahre, die Eltern sterben, sie hinterlassen Hunderte von Tausenden, Millionen von Euros, aber im Westen, nicht im Osten. Und das vertieft diese Teilung nochmal deutlich.
Polen hat in den letzten fast vier Jahrzehnten mächtig nachgeholt. Wenn Sie heute auf Berlin und auf Warschau zum Beispiel schauen oder Ihre Heimatstadt Poznań oder Wrocław, was denken Sie da?
Also dann muss ich an Ostberlin der 90er Jahre denken. Da flossen Gelder oder überhaupt an die DDR. Da floss sehr viel Geld, Solidaritätszuschlag für den Aufbau. Und teilweise sahen dann plötzlich solche Städte wie Leipzig, wie Dresden nach einigen Jahren oder wie Ostberlin, Gendarmenmarkt wurde aufgebaut. Kudamm war langweilig und irgendwie heruntergekommen. Plötzlich war der Osten von Berlin schick, schön. Das verändert sich wieder. Ja, also es verändert sich immer. Und in Polen, seitdem Polen in die EU eingetreten ist, es gibt auch enormes Kapital, enorme EU-Hilfen, die natürlich helfen, das Bild der Stadt zu verbessern. Die Bürgersteige sind wunderbar, ja, behindertengerecht und glatt und die Straßenbahnen sind neu, die Kommunikation funktioniert besser und so weiter. Also die Städte sehen schon klasse aus. Sie leben, also Stadtmitte lebt, man sieht Menschen auf der Straße, obwohl ich sehe auch zum Beispiel in Warschau, im Zentrum in der Altstadt, auch das Verschwinden von Geschäften wahrscheinlich durch Onlinehandel, Kleider und sowas. Also dieses Problem haben wir überall. Auf jeden Fall finde ich, dass äußerlich die polnischen Städte blühen. Und das sehen auch Deutsche, die nach Polen fahren. Ja, die sind ganz oft begeistert. Wrocław, Poznań, Gdańsk ist wunderschön. Warschau ist wunderschön äußerlich. Die Frage ist immer, inwieweit sind diese Städte wirklich für die Stadtbewohner? Können sie sich noch den Kaffee leisten in der Stadt? Was bietet ihnen die Stadt? Können sie sich das Wohnen leisten? Wie groß sind die Wohnungen? Sind die Städte jetzt nur noch für die Reichen? Müssen die ja Normalos ausziehen in kleinere Städte?
Das sind berechtigte Fragen.
Ja, also was bietet uns eine Stadt? Inwieweit können wir gut in einer Stadt leben? Also egal wie schön sie ist und wie wunderbar die Blumen sind, die in der Öffentlichkeit da auf den Rabatten von der Stadtverwaltung gesetzt wurden. Und ich glaube, Warschau ist da schon schwierig auch und sehr teuer, wenn man genau hinkommt.
Das stimmt, das stimmt. Jahrzehntelang war ein großes Problem in den deutsch-polnischen Beziehungen das Desinteresse der Deutschen für Polen. Wir schauen ja in Europa eher nach Westen, die Deutschen nach Frankreich, die Polen nach Deutschland, die Ukraine nach Polen eben. Andersrum funktioniert es nur schwierig. Glauben Sie, dass es sich in den letzten Jahren doch ein bisschen verändert hat? Dass es mehr Deutsche gibt, die sich für Polen aus irgendeinem Grund interessieren?
Also seit meiner Studienzeit tue ich nichts anderes persönlich, als das zu bewerkstelligen durch meine Arbeit, meine Brückenbauerarbeit auch im Bereich Literatur und Reisen mit Freunden. Und ich habe sehr viele Bekannte und Freunde, die auch das Gleiche tun, muss ich sagen. Aber diese Aktivitäten sind noch notwendig. Gerade in der letzten Zeit habe ich einige Menschen im Kulturbereich getroffen, die seit Jahren zum Beispiel in Berlin leben und plötzlich im Gespräch sagen sie, oh, ich war noch nie in Polen. Ich war nicht mal in Poznań, also es ist 3 Stunden mit dem Zug oder mit dem Auto, es ist wirklich ein Wochenende und du bist da und es ist wunderschön, man kann da wirklich was erleben. Nein, ja, und warum? Ich habe mir Gedanken gemacht, warum? Weil wenn Deutsche nach Polen fahren, zum Beispiel nach Warschau, wir haben hier an jeder Ecke eine Tafel. Hier haben die Nazis so und so viele Warschauer erschossen, umgebracht und so weiter. Es gibt wirklich sehr viele Erinnerungsorte, die an den Krieg erinnern. Und das ist auch gut so und wichtig so. Aber so ein Gespräch hatte ich auch mit einem deutschen Bekannten. Wie kann man sich hier entspannen? Man will ein schönes Wochenende haben. Man will entspannen. Und dann wird man an dieses Trauma, das gemeinsame Trauma erinnert und fühlt sich schuldig. Und ich glaube, das ist sogar unbewusst. So, dass man da so eher so, ah, ich fahre lieber nach Italien, ja, ich fliege lieber nach Spanien, einfach Wein trinken, feiern und vergessen. Wenn man nach Polen fährt, kann man unsere gemeinsame Vergangenheit nicht hinter sich lassen. Aber ich bin dafür, dass man sie inzwischen wenigstens für junge Menschen, die wirklich nichts mehr damit zu tun haben, was haben wir mit dem Ersten Weltkrieg zu tun? Na, ungefähr so, wie, keine Ahnung, mein Sohn und seine Freunde und so weiter. Und manchmal treffe ich die im Zug. Manchmal treffe ich junge Deutsche, die fahren nach Warschau, um zu feiern. Oft ist da irgend so ein polnisches Aussiedlerkind oder so polnischstämmig, der führt diese Truppe und sagt, ihr werdet sehen, das ist cool hier, wir gehen dahin, wir gehen dahin. Und das freut mich. Ich denke, die jungen Menschen sollen einfach nach Warschau kommen und feiern und essen gehen und in die Clubs gehen. Und das ist gut. Das brauchen wir. Dieses entspannte Miteinander.
Umso
das kommen wir nicht weiter.
Ja, umso mehr, dass Berlin ungefähr 80 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt ist.
Ja.
80 Kilometer.
Ja. Ja.
Das ist keine Distanz.
Keine Distanz. Und ich ermutige alle, Freunde und Bekannte, also wenn jemand sagt, ich war noch nie, ich kenne den Grund, wenn es ältere Leute sind, das ist nicht mal bewusst, das ist diese Angst, oh Gott, Polen, mein Großvater war da oder Urgroßvater oder so. Ja? Wer weiß.
Vielleicht.
Ja, das liegt auf dem Herzen.
Das war ein Gespräch von Kuba Kukla mit der Schriftstellerin und Kulturmanagerin Dorota Danielewicz. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis. In einer Woche senden wir wieder unsere Hörerpostsendung. Und bereits morgen hören Sie die 4. Folge unserer Chopin-Reihe. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder dabei. Damit geht das heutige Programm des Auslandsdienstes des Polnischen Rundfunks zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Lutostańska. Danke fürs Zuhören und bis bald. Do usłyszenia. Auf Wiederhören.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do słyszenia. Wir hören uns.